Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Anwurf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und hinter uns liegt wieder eine, ja, wirklich verrückte Woche. Ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen. Es ist wirklich unglaublich, was gerade im Handball passiert. Sowohl sportlich als auch abseits der Platte gibt es genug Themen, über die wir sprechen müssen und auch sollten natürlich auf jeden Fall, weil sie einfach natürlich enorm brisant sind. Und das meine ich natürlich heute, wir nicht allein, sondern heute meinen geschätzten Kollegen an der Seite, den lieben Robin Pulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian und ja, ich freue mich auf die Folge, weil so langsam geht es doch wirklich, also mehr heiße Phase geht nicht mit Champions League Entscheidungen, European League Entscheidungen, Lizenzen etc. Also es brennt an allen Ecken und Enden, würde ich sagen, im positiven wie im negativen Sinne.
Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv so. Es gibt unfassbar viele Entscheidungen. Und aber lass uns mal, weil du es schon gerade erwähnt hast, mal mit der Champions League anfangen. Mit diesen zwei absolut verrückten ihren Partien mit deutscher Beteiligung. Ich glaube, man kann es gar nicht anders zusammenfassen. Ich glaube, jegliche Superlative, die man dazu nehmen möchte, kann man nehmen. Lass uns mit Magdeburg anfangen. Dramatisch bis zum Schluss. Der sechste 7 Meter im 7-Meter-Werfen sorgte für die Entscheidung. Robin, was war das bitte für ein unglaublich enges Match? Was für eine geile Partie. Und ganz ehrlich, es war eigentlich, wie es viele vermurbt haben, das vorgenommene Finale, weil beide sich sowas von gegeben haben. Es war ein Duell auf Augenhöhe und eigentlich hat es keinen Sieger verdient gehabt, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, absolut. Also das war über die vollen 120 Minuten, dann inklusive dem 7-Meter-Werfen hinten raus, war das eine gigantische Handballschlacht, würde ich schon mal fast sagen, um mal irgendwie mich etwas martialischer Begriffe zu bedienen, weil das ist, also Kielce hatte einen Kampf auf die Platte gebracht, ne? Da muss man auch einfach Respekt vorzollen, finde ich. Die haben das großartig gemacht gegen Magdeburg, die einfach in einer sensationellen Verfassung, nichtsdestotrotz, ja. Also Magdeburg ist einfach in einer sensationellen Verfassung und Kielce hatte sie fast am Rand des Scheiterns. Und dann gewinnt Magdeburg das Spiel ja mit einem Tor Vorsprung, wobei es meiner Meinung nach hätten es die Magdeburger ja auch gar nicht mehr so spannend machen müssen und ins 7-Meter-Werfen gehen müssen, weil sie ja die Chance hatten, das Spiel, sage ich mal, in der regulären Spielzeit zu gewinnen und diese 2-Tore-Führung, beziehungsweise 3-Tore-Führung, die sie zwischendurch auch mal hatten, ja, weiß ich nicht, ein bisschen durch dieses dann hinten raus in meinen Augen doch zu statische Angriffsspiel etwas vergeben haben und dann immer wieder gießt wie Christiansson mit dem Wackler in die Abwehr, die letzten 3-4 Angriffe immer ins Zeitspiel. Das war schon sehr zäh, sag ich mal, diese Schlussphase. Aber dann dieses epische Finale im 7-Meter-Werfen. Boah, komplett irre, ne? Also vor allen Dingen, wie auch der Verlauf dieses 7-Meter-Werfens einfach ist. So Andi Wolf nimmt den ersten direkt weg, Hernandez aber auch. Und beide Torhüter spielen einfach bockstark, auch im Spiel schon und dann auch im 7-Meter-Werfen. Ja, und dann dieser entscheidende 7 Meter von Omar Ingi Magnusson war es, glaube ich, der 6.
Ja.
Der dann drin ist, das war Nervenkitzel pur. Und das Ganze parallel halt zum Spiel Paris Saint-Germain gegen Dortmund. Also ich habe das beides parallel geguckt, eigentlich gar nicht mehr, wo oben oder unten war, wenn ich ehrlich bin. Ey. So irre.
Ja, das stimmt. Das war brutal, also wirklich, also es hat so viel Bock gemacht, sich beide Spiele einfach anzuschauen, also es war wirklich, also was da abgegangen ist in Magdeburg, und es war wirklich eine Abwehrschlacht, also das kann man wirklich sagen, schade, dass die Torstatistiken bei der ERF leider nicht funktionieren, beziehungsweise auch nicht nachgereicht worden sind, weil das wird mich noch sehr interessieren, welcher von den Torhütern besser gewesen ist, aber gefühlt waren beide da wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau unterwegs, vielleicht Wolf ja dann auch schon mal so in den ersten Duftmarkt gesetzt, falls er denn nach Magdeburg kommen sollte. Aber ja, das war irre, es war brutal knapp. Und was ja auch drüber geredet werden muss, und darüber müssen wir auch sprechen, ist ja diese Schlusssequenz, dieser letzte Angriff, den es gegeben hat für Kielce, wo die Schiedsrichter abpfeifen, einen Foul geben, ich glaube mit 5 Sekunden auf der Uhr, wo sich aber alle aufregen bei Kielce, dass es mitten in die Wurfentscheidung reingeworfen ist, weil der Pfiff kam, als der Pass dann schon angekommen war an den Kreis. Und der wurde dann zurückgenommen und es war große Aufregung auf der Kielce-Bank, weil dann auch danach die Uhr rausgelaufen war und es dann noch den direkten Freiwurf, glaube ich, gab, meine ich. Und sich da super brutal darüber aufgeregt worden ist. Es gab den Einspruch gegen das Ergebnis. Einspruch natürlich abgewiesen, weil die Chancen von sowas sind, glaube ich, liegen bei 0,00001%. Ich habe das noch nie gesehen, dass mal irgendeine Liga mal gesagt hat, ja, Einspruch hat recht. Also das war brutal und es zeigt aber, glaube ich, auch in dieser Szene, dass es da, glaube ich, vielleicht auch noch regeltechnisch, glaube ich, vielleicht einfach noch klarere Sachen braucht, weil ich finde in der Situation, wenn du pfeifst, den Freiwurf, musst du auch sofort die Zeit anhalten, weil das war mir bei den Magdeburgern vorher aufgefallen, aber da in der Situation ist es halt, da gab es diese Auszeit halt nicht und das kann man auch noch drüber reden, aber ich weiß nicht, Robin, dann einfach mal deinen Eindruck von dieser letzten Sequenz, diesen letzten Angriff von Kielce.
Ja, also zunächst einmal verstehe ich natürlich die Reaktion der Verantwortlichen bei Kielce und der Spieler im Spielgeschehen nicht das reflektieren zu können und entscheiden zu können, ja, der Schiedsrichter hat da was richtig gemacht. Also, dass sie da so reagieren und die Emotionen frei, den Emotionen da freien Lauf lassen, kann ich voll verstehen. Ich kann aber auch den Pfiff der Schiedsrichter komplett nachvollziehen, weil die Situation ist ja so, dieser Pass und der freie Abschluss von Karalek kommt nicht zustande, wenn Daniel Duschebaev in diesem Foul nicht Schritte macht. Ne? Also es wird ja dann, er wird zurückgepfiffen, weil er im Kontakt, er kriegt den Kontakt und kommt dann eben auf diese 4-5 Schritte und spielt dann erst ab. Und da kannst du den Vorteil nicht weiterlaufen lassen, weil er sich ja dann nicht regelkonform erarbeitet wurde. Dein Einwand allerdings, da muss die Regel nachgeschärft werden, wie sieht es aus mit Zeitanhalten? Da bin ich vollkommen bei dir. Wir erleben ja immer mehr, gerade in solchen absolut engen Spielen, dass es auf die letzten Minuten, die letzten Sekunden ankommt in diesem Spiel. Und wir haben diese Regel, dass ein grobes Foul in der letzten Spielminute zum Beispiel einen 7 Meter nach sich zieht. Warum können wir nicht die Regeln dahingehend erweitern, wenn wir wissen, okay, die Spiele spitzen sich so zu in den letzten Sekunden, in den letzten heißen Phasen, dass wir sagen, in der letzten Minute oder in den letzten 2 Minuten führt jeder Pfiff automatisch zum Anhalten der Zeit. Also jede Unterbrechung des Spiels, der Schiedsrichter führt zu einem Anhalten der Uhr, damit dann wirklich auch diese Zeit gespielt werden kann. Das wäre nur eine mögliche Idee, um das zum Beispiel in Zukunft nicht mehr so zu haben, weil dass sich Kielce beschwert, dass die Zeit in dem Moment nicht angehalten wird, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und das ist natürlich auch dann etwas glücklich für Magdeburg in der Situation.
Genau, ich glaube, es wären, glaube ich, mit dem beim Pfiff waren es, glaube ich, noch 5 Sekunden, meine ich. Ich bin mir nicht alles täuscht, ungefähr 5 Sekunden wäre es noch gewesen. Also von daher hätte man da schon noch durchaus die Möglichkeit gehabt, mit einem Stemmwurf oder so den Ball noch ins Tor zu schmeißen. So war es dann, entsprechend ist halt die Uhr abgelaufen. Deswegen, ja, also ich finde auch, die Situation, für mich sind es auch Schritte, da ist man das abpfeift. Es ist natürlich mit der, sie sieht natürlich unglücklich aus, weil es halt dann nach dem Pass kommt. Klar, aber ich finde, dass die Situation richtig entschieden ist von den Schiedsrichtern. Da kann man mit Sicherheit viel drüber reden, aber wie gesagt, diese Zeitthematik finde ich auch bei dir. Also man kann auch überlegen, dass man halt sagt, okay, in den letzten 5 Minuten oder so, aber ich finde, du brauchst einfach gerade jetzt bei solchen auch wichtigen Spielen, wo es ja auch um viel Geld geht, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Also ein Einzug ins Final Four ist nicht nur Prestige, da gibt es auch noch ordentlich Geld, was du mit verdienen kannst. Sollte auch auf jeden Fall da drüber nachgedacht werden, dass man das mal nachschärft, weil das kann einfach dann nochmal einen Ausschlag geben, ob du nur 5 Sekunden hast oder halt, ob du 5 hast oder nur 2 oder so. Also von daher, glaube ich, wäre das sehr, sehr gut, wenn man da nochmal drüber nachdenken könnte. Im Basketball ist ja auch so, beispielsweise gibt es ja jeden Pfiff, ist dann, jeder Foul-Pfiff ist ja dort automatisch, dass die Zeit angehalten wird. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt im Handball sehen, aber zumindest, glaube ich, in den entscheidenden 2, 5, was auch immer Minuten, glaube ich, da kann man auf jeden Fall darüber nachdenken. Deswegen ist es ein bisschen schade, dass es dann noch im Endeffekt über diese Szene geht, aber ich denke, in beiden Situationen, auf beiden Seiten gab es Situationen, wo man durchaus über die Schiedsrichter hätte reden können, im Hinspiel wie auch im Rückspiel. Also von daher ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, eine Situation jetzt für die aus deren Sicht. Aber ich denke, im Endeffekt ist jetzt dieser knappe Einzug dann ein bisschen glücklich für Magdeburg. Aber sie haben es einfach mit den besseren Nerven da ja, sich gesichert, sich da auch dann zu verdient einzuziehen. Aber Robin, ich glaube, wir müssen vor allen Dingen dann aber auch jetzt auch den Blick werfen auf den THW Kiel. Wir haben sie alle abgeschrieben. Wir haben sie alle abgeschrieben. Und was machen die? Die reißen daheim gegen Montpellier die Hütte ab und kommen jetzt einen vor. Ich habe keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Es war so brutal, wie sie gespielt haben. Irre, hätte ich nicht mit gerechnet, bin ich ganz ehrlich.
Nein, vollkommen. Also, ich würde sagen, nach dem WM-Finale 2007 und für mich als TBV Lemgo-Fan dem Halbfinale im DHB-Pokal-Final vor gegen Kiel, eins der drei verrücktesten Handballspiele, die ich je gesehen habe. Irre. Komplett irre. Ich bin komplett mitgegangen. Ich wurde komplett abgeholt von dieser Mannschaft. Wie sie gekämpft haben, wie sie die Halle hinter sich gebracht haben, wie sie sich eingeschmissen haben, gepusht haben. Legendär. Also das Spiel ist jetzt schon absolut legendär. So eine Aufholjagd. Sensationell. Und ich hab's letzte Woche an dieser Stelle gesagt, wir haben darüber gesprochen. Ich habe mal abgesang aus dem Stand. Ich habe es überhaupt nicht für möglich gehalten. Und wie sie das gemacht haben und wie sie sich da reingekämpft haben und auch wirklich, wie sie das geschafft haben, das Stück für Stück zu erarbeiten. Die sind ja nicht von Anfang an, sage ich mal, durchgehend über Montpellier hergefallen, sondern so sich richtig, das war gearbeitet. Das war so richtig krass erarbeitet mit Herz, mit Wille, mit Einsatz, mit den Fans im Rücken. Mit einem, ja, also ne, zum Beispiel der Torwart der von Montpellier, Desbonnet, keine Rolle gespielt. Im Hinspiel noch die Hütte zugenagelt und jetzt wirklich so stark im Abschluss gewesen, die Kieler. Erik Johansson, ein sensationelles Spiel abgeliefert, wirklich voranmarschiert, die Dinger eingeschweißt, großartige Pässe an den Kreis gespielt. Ich war so krass euphorisiert nach dem Ding. Also das war. Das freut mich so krass für Kiel und da kann ich auch wirklich keine journalistische Transparenz wahren, sondern das überlasse ich dir an der Stelle.
Ja. Ach, es war wirklich, also ich hatte ja gedacht, okay, gut, zur Halbzeit, als du stand so 5, okay, na, da kann schon noch ein bisschen was gehen oder so, aber dass sie das wirklich so dann auch durchziehen und so. Also man hat ja wirklich den Eindruck, dass auch Montpellier irgendwie ja so zusammengefallen ist. Wo ich so denke, so, ey, du gehst hier mit einem Vorsprung von 9 Toren rein. Du hast im Hinspiel 39 Buden gegen Kiel geworfen. Und das war eine komplett andere Mannschaft, die auf dem Spielfeld stand, gefühlt. Die waren ja emotional sowas von überfordert mit dieser Situation, mit der Halle, die, also ich glaube, die Ostseehalle hat, lass mich lügen, in letzter Zeit nicht so gebebt wie in diesem Spiel. Also ich kann mich nicht daran erinnern, Kali ist immer gut gefüllt, immer gut Stimmung, aber ich glaube, an dem Abend, da war das nochmal ein bisschen besonderer einfach. Und ich glaube, alle, die da waren, werden diesen Abend bestimmt nicht so schnell vergessen und hatten mit sich auch so das Gefühl, hey, hier geht was. Und wenn du so dieses Gefühl hast, hey, hier geht was, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen mehr, was du aus den Zuschauern rauskitzeln kannst, was du aus dir selbst rauskitzelst. Und klar, die haben jetzt nicht die große Rotation gespielt, die Kieler, muss man auch so sagen. Aber es hat halt brutal funktioniert. Johansson, Billig, Reinkind, die drei im Rückraum haben das sowas von richtig gut gemacht. Tolle Quoten, alle drei samt. Ich meine, die haben ja von den 31 Toren haben sie 21 gemacht. Das ist brutal. Und das ist genau das aber auch, was sie zeigen müssen. Das ist der Billig, den ich sehen will, der dieses Potenzial hat, diese Mannschaft anzuführen. Und er hat es da mal gezeigt. So, und das ist etwas, was ich von ihm auch dauerhaft erwarte. Und da sieht man auch, dass er dieses Team führen kann, dass er bereit ist und man auch einfach so diesen Eindruck hat, okay, Philipp Biecher hat diese Jungs so heiß gemacht auf dieses Spiel. Es war, also das muss ich auf jeden Fall sagen, wie Biecher, der auch viel kritisiert worden ist, davor kann man einfach nur den Hut sagen und Chapeau, da hast du deine Jungs perfekt eingestellt. Und vielleicht eine der ganz großen Glanzstunde in der Geschichte, in der Champions League-Geschichte des THWs gemacht, weil so einen Rückstand hatten sie, ich glaube, noch nie und haben ihn auch noch so natürlich auch nie aufholen können. Also brutal.
Ja, es ist ja, also absolut, es ist irre und es ist ja auch bezeichnend so. Ein Spieler wie Niklas Ekberg, der jetzt als Legende den THW Kiel nach dieser Saison verlassen wird, Rekordtorschütze des THW Kiel ist, wenn ich mich nicht vertue, wird nach dem Spiel unmittelbar danach gefragt, was das mit ihm macht, dieser Sieg, und was das für ihn bedeutet. Und er sagt am Mikrofon einfach sofort, dass das der großartigste Abend war, den er in seiner Zeit in Kiel jemals erlebt hat. Und der hat dort, also der hat Meisterschaften gewonnen, Final Fours gespielt, etc. pp. Also das sagt ja schon alles. Also das ist ja was. Du glaubst ja ein kleines bisschen dran an diese Sensation, aber wenn jeder Spieler in seinem Kopf so ein kleines bisschen drin ist, zweifelt man natürlich auch dran, weil es sind einfach 9 Tore, aber dann im Laufe des Spiels glaubst du immer mehr dran und was dann mit dir passiert, ich glaube, also es waren ja alle überwältigt, also und das war wirklich unglaublich zu sehen, diese gestandenen Handballprofis dort in diesem Jubelrausch und das Ergebnis ist natürlich auch krass, ne, weil ich hätte vorher gesagt, Kiel zieht das ja, ne? Vor diesem Viertelfinale hätte ich gesagt, Kiel zieht ins Final Four ein, geht dann ins Final Four aber als totaler Underdog. Mit diesem Verlauf ist Kiel für mich nicht mehr der Underdog im Final Four, sondern die können da ja auftreten mit der breitesten Brust überhaupt, weil diesen 10 Toren gewonnen gegen Montpellier jetzt, das ist so, ja, kommt doch alle. Wir haben das hingekriegt, jetzt kriegen wir auch den Rest hin, so. Also, das ist ja irre. Und dann kann aus einer total verkorksten Saison wird mit dem Spiel und einem guten Final Four im Zweifel, also, das ist ja irre, was da noch raus werden kann, so. Und, ja, du hast Philipp Dich ja angesprochen, für ihn freut es mich natürlich auch total, weil sein Gameplan so ein bisschen aufgegangen ist. Ich glaube, Rune Dahmke hat es erklärt im Interview nach dem Spiel, dass Philipp Jecher ihnen so ein bisschen mitgegeben hat, versucht alle 10 bis 12 Minuten mit 3 Toren zu gewinnen und versucht gar nicht so diese 10 Tore im Kopf zu haben, beziehungsweise diese 9, sondern schaut immer so, dass ihr so das Spiel in Abschnitte unterteilt und versucht diese Abschnitte mit 2, 3 Toren zu gewinnen, so kleine Spiele. Und das finde ich halt eine geniale Idee, weil eine Mammut-Herausforderung, du musst mit 10 Toren gewinnen, sonst kommst du nicht weiter, boah, glaube ich, mega schwer. Aber wenn du denkst, 10 Minuten, wir führen mit 3, mega. Das haben wir schon mal geschafft. Wir gewinnen jetzt die nächsten 10 Minuten. Und so setzt du natürlich immer wieder neue Energien frei. Und das ist natürlich stark, das so anzugehen und das so einzuteilen. Und das ist voll aufgegangen.
Ja, definitiv. Also, das kann man nur so sagen. Das ist schon, ja, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Das muss man einfach so sagen. Also, das ist schon richtig, richtig gut. Also, es ist wirklich. Ja, also da kann man jede Superlative, die man hat, kann man dafür einfach nutzen. Das ist wirklich ja, einfach nur Applaus, Chapeau, toll. Und ich bin auch bei dir. Ich glaube jetzt der eine oder andere Team möchte, glaube ich, im THW Kiel jetzt vielleicht eher aus dem Weg gehen, wenn wir es vielleicht noch komplettieren wollen. Barcelona ist eingezogen, wie erwartet, nach dem klaren Spielerfolg in Paris, haben allein mit 32-31 gewonnen und sehr spannend, Aalborg ist auch eingezogen, 33-28, das Rückspiel gewonnen gegen Veszprém, die damit weiterhin warten auf ihren ersten Titel in der Champions League. Ume Ilic, habe ich gesehen, soll wohl auch jetzt ein bisschen wackeln, weil natürlich das große Ziel verpasst worden ist mit Champions League Final Four, mit dem Titelgewinn. Ja, Robin, es ist verhext für die Ungarn irgendwie, also so gut sie auch sind irgendwie, aber es reicht halt nie zu diesem ganz großen Sprung.
Ja, ist verrückt, ne? Und wie die Mannschaft dann in der kommenden Saison aussieht, das ist ja auch, da steht ja auch schon irgendwie wieder gefühlt ein bisschen Umbruch an. So Kenny Mahé, der jetzt gegen Aalborg nicht mitmischen konnte. Ich weiß nicht, ich glaube, er war verletzt. Geht ja nach Gummersbach. Erste Gerüchte darum, dass in dem Remili den Verein verlässt, eventuell machen
wir. Der Kiel.
Ja, das wäre natürlich großartig, wenn der MVP der Europameisterschaft auch in die Ligue Molia BL kommt, das wäre ja krass. Ja, aber es ist bitter, ne? Da wird auch so viel Geld in dieses Team gesteckt und es klappt nicht. Also Paris, Veszprém, bittere Geschichten. Auch für die Top-Handballer, die da einfach natürlich unter Vertrag stehen, tut es mir irgendwie leid.
Ja, definitiv.
Aber am Ende setzt sich dann so eine Truppe wie Aalborg, die bei weitem nicht mit diesen namhaften Stars gespickt ist, sondern diesen geilen dänischen Handball spielt und hier einen Unterarmwurf, da einen Stemmwurf, da Wackler hier, da. Das macht einfach Bock zuzuschauen, ne? Und ich sag, bei Aalborg gegen Veszprém, da hat sich einfach das besser harmonierende Team durchgesetzt. So, also das war spielerisch einfach ganz großes Kino, was Aalborg da abgeliefert hat. Und dann hast du natürlich noch einen Niklas Landin da hinten drin, der dir in der Crunch-Time da Dinger rausnimmt und die Schützen zur Verzweiflung treibt. Und das ist dann schon cool. Und ja, Aalborg darfst du überhaupt nicht unterschätzen, meiner Meinung nach. Und das wird ja auch auf die nächsten Jahre so weitergehen, dass sie sich da immer besser positionieren. Und irgendwann sind sie, glaube ich, fällig. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr mit dem Final Four für sie schon reicht. Da sehe ich doch die Magdeburger und Barcelona stärker, muss ich sagen. Aber ich bin gespannt, weil wir nehmen heute Montagabend auf und ich meine,
Dienstag ist Auslosung.
Morgen ist die Auslosung, richtig? Ja, ne? Genau. Und dann wissen wir, auf wen Magdeburg und Kiel im Final Four treffen. Und ja, ich freue mich riesig drauf. Ich werde aller Voraussicht nach vor Ort sein und natürlich auch dann hoffentlich auf Stimmenfang geben können.
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall Mats Hoxha erwähnen. Brutal, 9 Tore. Ja. Der hat sich jetzt auch, ist wird jetzt auch Nationalmannschaft nominiert worden, jetzt für die anstehenden Testspiele der Dänen. Bei solchen Leistungen, glaube ich, ist er auf jeden Fall prädestiniert, zumindest den Platz hinter Matthias Gitzel einzunehmen.
Ja, hinter Matthias Gitzel ist das Problem, ne?
Ja, genau, das ist das Problem für ihn leider, aber tolle Leistung auf jeden Fall und auch der Spielmacher, der ja auch der mit dabei ist, Thomas Arnoldsen ist ja auch noch jemand, der auch noch jung ist, der auch gute Leistung schon gezeigt hat, der auch jetzt mit dabei ist, also ja, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause, kommen gleich zurück, gibt noch genug weitere sportliche Themen zu besprechen, aber dazu ich mehr hier bei Anders im Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, jetzt sind wir zurück und wir haben gerade schon über vielleicht schon historische Matches gesprochen mit Kiel und Magdeburg. Über Historie müssen wir auch jetzt reden, denn die SG BBM Bietigheim hat es wirklich geschafft. Nachdem sie ja daheim schon gegen Odense Handball gewonnen hatten mit 3:26, was schon ein Riesenerfolg war, ja, fahren sie nach Odense, verlieren zwar mit 30:32, sind damit aber im Champions League Final Four. Robin, diese Mannschaft, also wirklich, ich habe ja das Spiel gesehen, 60 Minuten lang, ey, die haben sowas von gefightet und wirklich sich diesen Einzug sowas von verdient. Als allererstes deutsches Team haben sie es geschafft, jemals ins Final Four der Champions League der Frauen einzuziehen. Und das war wirklich von vorne bis hinten eine absolute Top-Leistung. Das haben sie sich wirklich absolut verdient.
Ja, es war großartig. Also irre. Also ich muss zu meiner, gar nicht zu meiner Schande. Ich muss gestehen, so abgegangen, so mitgegangen bin ich bei einem Damenhandballspiel noch nie. Es hat mich auch ähnlich wie das THW Kiel komplett gefesselt und komplett abgeholt. Und ja, Grundstein war natürlich eine sensationelle Torhüterinnenleistung, ne?
Ja.
Gerade zu Beginn, erste Hälfte, irre. Von außen gefühlt alles weggenommen, ne? Zum Verzweifeln gebracht, die gegnerischen Spielerinnen. Und hinten raus so diesen unglaublich kühlen Kopf bewahrt. Und was mich so begeistert hat, war, dass gerade in der Phase, wo es immer mal wieder zu kippen drohte, ne, wo es 2 Tore, 3 Tore Rückstand waren, dass da der kühle Kopf bewahrt wurde, ja, und nicht aus allen Rohren geschossen wurde, sondern extrem viel. Ich glaube, die letzten 3 der letzten 5 Tore waren einfach bombenfreie Tore vom Kreis, weil der Kreis so großartig freigespielt wurde, weil es war klar, der Gegner deckt offensiv und dann geben sich diese Lücken. Einläufer, Kreisläufer, und das wurde so abgezockt und gut gespielt, und das fand ich an der ganzen Sache sehr, sehr beeindruckend, weil in der Situation waren die Bietigheimer Damen natürlich, wie du es gesagt hast, also es war historisch, es konnte da geschafft werden, und da diesen kühlen Kopf zu bewahren, das hat mich wirklich beeindruckt. Und ja, dann sind sie auch meiner Meinung nach total verdient dort eingezogen, weil wer das so souverän runterspielt und ja einen Rückstand dann so eindämmen kann, wobei es natürlich gar nicht mal eine Niederlage hätte werden müssen. Ne? Also es stand ja auch bis, glaube ich, 5 Minuten vor Ende noch unentschieden, mit der Chance sogar in Führung zu gehen.
Ja, definitiv. Also die haben ja auch zeitweise geführt in der zweiten Halbzeit, mal 22-20 waren sie mal weg. Ja. Aber man muss sagen, natürlich, am Anfang lief überhaupt nicht gut. Ich glaube, Jekka Westergaard hat dann nach 6 Minuten direkt die erste Auszeit genommen, weil die Mannschaft 4-1 zurücklag und irgendwie drohte, irgendwie alles wegzuwerfen. Aber hat dann wirklich dabei geholfen, hat sie beruhigt, hat Leute, alles gut, ganz entspannt. Und das haben sie dann wirklich gut runtergespielt, standen defensiv wirklich gut, haben vorne ihre Lücken gefunden. Xenia Smits, finde ich, hat das überragend auf Mitte gemacht. Also tolles Spiel von ihr. Wir wissen ja, dass sie defensiv ja richtig, richtig gut ist, aber sie entwickelt sich wirklich auch offensiv wirklich zu einer richtig, richtig starken Spielerin. Und auf sie kann sich verlassen. Sie hat das Auge für die Mitspielerin, sie sucht selbst ihre Chancen. 7 von 10 ist eine tolle Quote für eine Rückraumspielerin. Und ja, einfach geil, einfach wirklich geil. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe total mitgefiebert, mir hat es mega viel Spaß gemacht, an meinem Tablet da zu schauen, nebenbei bei der Arbeit. Es war toll. Es hat einfach Bock gemacht. Und es ist für den Frauensport, für den Frauenhandballsport in Deutschland so ein wichtiger Erfolg. Klar, da sind jetzt nicht super viele deutsche Nationalspielerinnen mit dabei, aber trotzdem, das ist eine Mannschaft, die deutsche Bundesliga vertritt, die den deutschen Frauenhandballsport vertritt. Und da hat ja auch noch mit Xenia Smits, ich hab's gesagt, eine ganz wichtige Spielerin, aber auch Jenny Behrendt, Antje Döll, auch wenn beide so ein Lalala-Spiel hatten, würde ich jetzt mal sagen, mit 4 von 1 insgesamt bei der Quote, oder 1 von 4 so. Also die Mannschaft hat wirklich dafür gefightet. Wie gesagt, hätten wahrscheinlich sogar noch gewinnen können, aber am Ende ist es Makulatur, weil sie das einfach so konsequent gespielt haben. Und vor allen Dingen Dione Hausseher, die war sowas von der Rolle. 4 von 12 nur, die wurde auch gar nicht ausgewechselt, weil es keinen Ersatz gab bei Odense für die Position. Aber die haben die wirklich sowas von entnervt, und Moreschi hinten drin. Also in beiden Spielen bombastischer Rückhalt. Und genau das hast du gebraucht.
Ja, voll. Und was ich interessant fand, also man hat gemerkt, dass Odense gerade in der zweiten Halbzeit dann, als es wirklich in die Crunch-Time ging, so die letzten 10, 15 Minuten einfach mit der Physis der Bietigheimer Abwehr nicht mehr zurechtkam.
Ja.
Da sind die Bietigheimerinnen über sich hinausgewachsen, Alter, mit was für einer Energie, die diese Abwehr gespielt haben, mit was für einer Härte. Und das hat den Gegnerinnen so den Zahn gezogen. Es gab einfach dieses Durchkommen mit, und es wurde auch nochmal, es wurde mit 120% halt wirklich in jeden Zweikampf gefühlt so gegangen. Also wirklich, du hast es richtig gemerkt, ne? Das war am Anfang, war es längst nicht so intensiv, aber dann wurde es auch wirklich so, wurde denen ein Kampf aufgedrückt, an dem sie dann irgendwie so ein bisschen verzweifelt sind auch einfach. Und das, das ist genau das, was du brauchst. Ich fand es großartig auch und freue mich total, da auch auf das Final Four und zu sehen, wie sie sich dort schlagen. Das kann im Zweifel auch einfach nochmal ganz andere Energien freisetzen.
Genau, auch da ist ja am Dienstag die Auslosung, also wenn ihr den Podcast aufhört am heutigen Tage, 17 Uhr, dann schauen wir mal, auf jeden Fall erwähnt sollte, dass auch Alina Greisels es geschafft hat, sich zu qualifizieren, haben das Rückspiel auch gewonnen, daheim gegen Bukarest mit 29-23, auch Bukarest, auch so ein bisschen so eine Mannschaft, die viel Geld immer investieren, aber auch da reicht es nicht zum Champions-League-Titel, also so ein bisschen so das Wäschbrem des Frauenhandballs, da kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Mal gucken, ob es da zum direkten Duell gibt. Ansonsten ist Emily Böck mit dem FTC leider ausgeschieden, haben das Rückspiel auch verloren gegen Esberg, 24-29. Und Christiansen hat zwar gewonnen in Gjör, aber mit 26-24 zu gering. Also von da ist auch Luisa Schulze ausgeschieden. Schauen wir dann mal natürlich, wie es dann werden wird. Erstes, zweite Juni finden die Spiele statt in Ungarn und dann mal gucken, was für Bietigheim gehen kann. Und Robin, wir sind ja mit Europäisch noch gar nicht fertig, denn wir müssen doch über die andere European League reden. Ich meine, Flensburg jetzt mal außer Acht lassen, weil das Hinspiel war so klar, dass sie in einem Rückspiel jetzt nicht so überzeugend aufgetreten sind. Ist mit Sicherheit nicht schön, sieht nicht gut aus, gerade auch vor heimischer Halle. Verlierst du mit 28, 29, aber ich denke, die anderen zwei sind da doch deutlich spannender, denn gerade die Rhein-Neckar-Löwen haben es so unfassbar spannend gemacht in Portugal. Ja. Verlieren mit einem Tor, 28 zu 29, das war ganz schön zitternd angesagt, muss man sagen.
Ja, also vom Chat ist er aber auch so groß, also so krass. David steht mega Rückhalt wieder, ne? Also da können sie sich wieder gefühlt bei ihm bedanken, so, aber auch einfach irgendwie eine starke, geschlossene Mannschaftsleistung. Ne? Juri Knorr, kein Faktor mehr gespielt hinten raus, gar nicht mehr auf der Platte gewesen. Und dann, ja, ich habe einfach diese nicht vorhandene Chance, aus der Fossil Scheffert dieses entscheidende Tor macht.
Oh ja.
Ansatzlos auf irgendwie 10 Metern hochsteigt und das Ding oben links einschweißt. Das ist halt einfach ein Tor des puren Willens. Und da steht natürlich so ein Fossil Scheffert total für. Und ich gönn's ihm voll, weil er natürlich auch hart kritisiert wurde, weil er natürlich einfach nicht die Form gebracht hat, die er irgendwie letzte Saison gezeigt hat. Und jetzt nach seiner Verletzung dann das zu entscheiden irgendwie mit diesem Tor, das ist natürlich schon stark und ja, freut mich riesig für ihn, aber auch für die Löwen, die ja echt ganz, ganz viel Prügel nicht nur auf dem Platz einstecken mussten, sondern auch viel Medienschelte bekommen haben.
Ja, und das war wirklich, also das Ding war wirklich ein tolles Tor von ihm. Hatte auf der offiziellen Seite sogar eine Quote von 4 Toren bei 3 Würfen. Das ist auch witzig. Ist beim Statistic Report zwar korrigiert, aber es ist auf jeden Fall sieht sehr, sehr spannend aus. Aber ja, also es war ja wirklich so, dass die Portugiesen ja schon noch geführt haben. Ne? Gerade die Costa-Brüder, Martim und Francisco oder Kiko, wie er auch genannt wird, gingen ja richtig vorweggegangen. Klar, beide haben durchaus sich auch einige Fehlwürfe erlaubt, aber sie waren auch schon die prägenden Figuren und haben das wirklich, sie waren ja nah dran, also sie haben ja auch zeitweise mit 3, 4 Toren geführt, aber hinten raus waren einfach die Löwen dann abgezockt da. Also ich glaube, da war noch so eine Reisegruppe von, lass mich lügen, 20 Leuten aus Mannheim so mit dabei, glaube ich, die da ordentlich Stimmung gemacht haben, dann nochmal hinten raus. Und sie sind cool geblieben. Auch Tobi Reichmann, ganz wichtiger Faktor gewesen. Und wir wissen alle, dass da heute spielt sowieso so eine Kulisse nur anfixt wie sonst was. Also es war wieder von ihm so ein brutales Spiel. Also er macht einfach Spaß zuzuschauen. Ich habe mir in der Bundesliga auch wieder gedacht, jetzt am Wochenende, als er dann reinkam und dann auch direkt wieder nach der zweiten Parade sowas von ausrastet, als ob er gerade Europameister geworden wäre. Den muss man einfach lieben, glaube ich.
Ja, total, total. Ja, ich bin mega gespannt, aber auf der anderen Seite finde ich es einfach auch irre. Ne? Wir reden jetzt gerade irgendwie über den. Wir kommen jetzt zum dritten Teilnehmer des Final Fours in der European League. Und wir haben bei den Herren und den Damen einfach 6 Finalisten dann aus Deutschland in 3 Final Fours. Also das ist ja komplett irre.
Ja, definitiv. Ja, lass uns doch über die Füchse reden.
Ja.
Wir saßen hier nach dem Spiel gegen Melsung und wir haben beide gesagt, okay, nee, schaffen die nicht und so. Und dann kommen die da raus und hauen da ein Spiel raus. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass die noch 37 Hütten werfen und am Ende mit 37 zu 30 gewinnen. Das war vielleicht der überzeugendste Auftritt der Füchse in diesem Jahr, würde ich sagen, Robin. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich war es der beste Auftritt zum richtigen Zeitpunkt.
Total. Also die Einstellung, von Anfang an hatte man das Gefühl, so, hier gibt es nur einen Sieger, wir gehen hier vorne weg und holen das Ding und ziehen das Ding. Und da haben sie keinen Zweifel dran aufkommen lassen und beeindruckende Vorstellung meiner Meinung nach. Hätte ich in der Form auch nicht erwartet.
Ja. Und vor allen Dingen, wer hätte erwartet, dass Max Dagi 8 Tore wirft? Hätte ich auch nie gerechnet mit.
Was für Vorstellung, 100% glaube ich auch.
Ja, 8 von 8.
Ja. Man of the Match definitiv, hinten wie vorne, einfach richtig krass brilliert und das vielleicht beste Spiel für die Füchse gemacht, seitdem er dort ist, einfach. Und das genau zur richtigen Zeit, wo er genau dafür gebraucht wurde. Das ist schon stark so und ja, irre auch, wie Matthias Gitzel sich einfach an dieser Abwehr wieder aufgerieben hat, ne? Dieser pure Abnutzungskampf. Ich denke mir jedes Mal, boah, ey, wie kann der denn auch in der 45., 50. Minute, dann steht der wieder auf und rennt da wieder volle Möhre rein. Das ist ja ohne Rücksicht auf irgendwelche körperlichen Verluste so gefühlt und irre. Also irre, was der in dieser Saison meiner Meinung nach auch einfach leistet und geschlossen. Nichtsdestotrotz, also klar, wir heben jetzt Dari und Gitzel hervor, aber es war ja auch wirklich eine gute Mannschaftsleistung. Also in allen Bereichen wurde genau die Leistung abgerufen und das gebracht, was du in dem Tag unbedingt gebraucht hast. Und das war schon stark, nachdem die Saison ja irgendwie so ein bisschen zu nicht entgleiten drohte, aber nachdem in der Bundesliga ja schon Ernüchterung eingekehrt war eigentlich.
Ja, definitiv. Und ich fand auch Fabi Wieders auch gut gemacht auf der Mitte. Hat er wirklich auch gut die Rolle ausgefüllt. Also das war auch wirklich da so ein bisschen auch so eine Spielsteuerung mit dabei. Also das hat wirklich gut funktioniert auf vielen Positionen. Das hat man der Mannschaft einfach angemerkt. Sie hatte eine Sicherheit. Und gerade halt die zweite Halbzeit, das haben die so, so stark gespielt. Mio Saljev war ganz wichtig, dass er da war. Quote von 31% auch. Also von da, das hat wirklich... Er hat einfach ein Rädchen ins andere gegriffen und das hat dann dafür gesorgt, dass man wirklich dann auch gegen Nord, die ja schon noch einer der Kandidaten gewesen sind auf den Titel, da doch noch diese Partie drehen konnte und das für sich entscheiden konnte nach dem 33-30 Hinspielergebnis. Und jetzt 25.26. Mai in Hamburg, die Duelle sind fix. Rhein-Neckar Löwen treffen auf die Füchse und die SG Flensburg Handewitt trifft auf Dynamo Bukarest, die sich gegen Skjern durchgesetzt haben. Schade für die Dänen, ich hätte sie sehr gefreut, wenn sie es geschafft hätten, aber muss man wirklich sagen, Bukarest mit 38 Toren in Dänemark, das war schon wirklich ein Offensivfeuerwerk, was sie dort abgerissen haben. Das muss man ganz, ganz klar so sagen, die Rumänen. Also, wow, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie das ausgehen wird. Wir werden mit Sicherheit da genau dann drauf schauen, wenn es dann soweit ist. Aber wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann kommen wir zurück, denn wir haben auch noch in Deutschland genug Themen zu besprechen. Vielleicht vielleicht mehr hier bei Anruf im Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Kommen wir jetzt zurück bei Anruf im Handball Talk auf meinsportpodcast.de und wollen natürlich jetzt uns noch mit weiteren Themen beschäftigen und müssen uns wohl mit dem größten Thema der vergangenen Woche beschäftigen, dem HSV Handball. Wir wussten ja, dass sie die Lizenz auf Bewährung bekommen haben. Sie sollten noch einmal eine Nachbesserung leisten. Die Deadline war Freitag 12 Uhr. Und was soll man sagen, es gibt keine Lizenz für den HSV, da sie die Frist verpasst haben um eine Stunde, wie es wohl heißt und wie es auch heute mal in den offiziellen Stellungnahmen bestätigt worden sind. Sie haben dagegen Einspruch eingereicht, der wurde erstmal abgewiesen von der Kommission, ehe dann jetzt ein Schiedsgericht kommt und darüber entscheiden soll. Robin, das wäre natürlich für den HSV eine Super-GAU, weil wenn sie die Lizenz nicht bekommen würden, würde sie nicht für die Liga gehen, weil für die zweite Liga können sie sich beantragen. Dritte wäre der DRB zuständig und ich glaube, da ist die Frist schon abgelaufen, beziehungsweise würde dann auch nicht erteilt werden, sodass es dann nur über den Landesverband in Liga 4 geben würde. Kann aber auch passieren, dass sie wieder mit 19 Teams spielen in der nächsten Saison, was natürlich auch eine bescheidene Situation wäre.
Ja, es ist tragisch, ne? Weil wir reden ja davon, dass es dem HSV einfach zum zweiten Mal passiert innerhalb von, was sind es dann, 20 Jahren?
Ja, also 10.
Nicht mal. Ja, 10. Nicht mal.
10. Ungefähr also gesagt,
stimmt, so lange, ist es ja noch gar nicht her. Und dann frage ich mich aber auch, also sorry, wenn dir das vor 10 Jahren passiert, gefühlt, also ich weiß es nicht genau, jetzt sagen wir mal 10 Jahren, wie kann es sein, dass du die Unterlagen nicht beisammen hast? Wie kann es nicht sein, dass du da so sauber, clean, ordentlich und wirklich perfekt arbeitest, um genau das zu vermeiden, nachdem du so gut, so stark und so sauber, sage ich mal, was den Aufbau angeht, wieder zurückgekommen bist. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, Frank Bohmer hatte ja auch schon sowas so durch die Blume durchklingen lassen mit der Kritik. Also so, wenn du sagst, so ja, du hast ja zwei Wochen, also ich glaube 16 Tage hatten sie Zeit, das nachzureichen. Und da solltest du halt dann wissen, bis wann das funktioniert, bis wann das da sein soll, dass du dich halt auch dann komplett darauf einstellen kannst, weil das müssen wir ja sagen, also so wie es im Hamburger Abendblatt dargestellt worden ist, ist es ja so, dass die einen Anteilverkauf vorgezogen haben und dadurch soll wohl eine Summe von 4,1 Millionen Euro auf das Konto geflossen sein. So, aber diese Summe ist, braucht noch eine extra Unterschrift bei der Bank, dass sie fließt, und das haben sie aber erst am Freitag festgestellt, sodass dann die Summe dann erst zu spät überwiesen worden ist. Und da denke ich mir doch, gerade bei so einer Summe muss ich doch mich informieren, okay, was muss ich bei der Bank XYZ tun, wenn ich so eine hohe Überweisungssumme habe, damit das auch bloß pünktlich dann dort vor Ort ist. Natürlich, wie gesagt, wir wissen jetzt nicht ganz genau, wie die Abläufe sind, weil dann noch öffentlich zumindest nichts gesagt worden ist, aber ich denke, die Kollegen vom Hamburger Abendblatt würden das nicht schreiben, wenn sie sich dann ganz sicher wären, dass das was dran ist. Das ist schon wirklich etwas, wo sich der Geschäftsführer schon wirklich an die Nase fassen muss, weil es kann nicht sein, dass am Ende wegen einer Stunde die Lizenz nicht bekommst und dann wieder in der vierten Liga anfangen musst.
Ja.
Sollte es soweit kommen, natürlich, das ist ja noch die Frage, aber.
Ja, das wird noch spannend, was da passiert, wie das läuft. Wenn es dann wirklich so eine Art Formfehler wegen einer versäumten Frist ist, dann, ja, das wäre natürlich bitter, weil das hätte man schon ja auch in Erfahrung bringen können.
Dass natürlich.
Das irgendwie noch notwendig ist, aber na, ich will jetzt den Tag nicht vor dem Abend loben und man sollte erstmal abwarten, bis das Kapitel bzw. das Thema wirklich endgültig abgeschlossen ist. Aber ja, es lässt den HSV nicht in dem besten Licht dastehen, sagen wir es mal so.
Nee, definitiv nicht. Und das ist jetzt etwas, was natürlich noch ein bisschen andauern wird. Also es ist wohl so, dass jetzt beide Seiten einen unabhängigen Juristen benennen können, dann gibt es ein Gericht, auf dem man sich einigen muss, und dann gibt es, wie gesagt, dieses dreiköpfige Schiedsgericht, was dann darüber entscheidet. Der HSV ist sicher, dass sie die Lizenz bekommen, alle anderen wird man mal abwarten, ob es so sein wird, und ich glaube auch, die HBL ist da auch so konsequent, weil, das dürfen wir auch nicht vergessen, was auch bekannt geworden war, ist, dass der BHC ja auch schon mit einer Stellungnahme schon vorab auch Druck gemacht hatte, zu sagen, hey, da bei den Hamburger Schippers nicht finanziell dieses Jahr und auch letztes Jahr wohl schon und da schon Druck gemacht haben und dagegen klagen wollten. Also da ist ja schon auch etwas, wo du, sag ich mal so, dir auch wenig Spielraum erlauben kannst, weil natürlich im Fall der Fälle machst du dich als Liga ja auch angreifbar.
Ja, absolut. Ne? Und dass dann Teams, die da im Zweifel unten in der Tabelle stehen, ja, und im Zweifel dann nicht absteigen würden, da genauer hinschauen und das natürlich irgendwie. Also ich kann jedes Team verstehen, das sagt, wenn hier nicht die gleichen Maßstäbe angelegt werden, dann geht das einfach nicht. So. Und deswegen gibt es dieses Lizenzierungsverfahren, deswegen werden Lizenzen verteilt, um genau sowas zu verhindern, weil jeder nach den gleichen Spielregeln spielen muss.
Ja. Definitiv. Also da muss es für alle auch für alle dasselbe Maßstab gelten. Natürlich wäre es für den HSV bitter, wenn sie der reichste Viertligist vermutlich in der gesamten Region, also im gesamten Sport vielleicht sogar. Wobei Viertligist, na, wobei Fußball hat vielleicht noch ein bisschen mehr Etat, aber halt auch nicht mehr allzu viel. Aber auf jeden Fall wild, wenn sie da mit 4,1 Millionen in der vierten Liga wieder neu anfangen müssten. Das wäre natürlich auch für dieses Team wahrscheinlich super GAU. Ich denke, da dürften viele Spieler noch ablösefrei dann ziehen. Ob dann Toto Jansen das Ganze mal mit Neuaufbau macht, keine Ahnung. Und was denn mit Yogi Bitter ist, ich glaube, er hat nicht nochmal Bock, sich dann hochzukämpfen. Ich glaube, der wird wahrscheinlich seine Karriere beenden. Also das wäre natürlich super GAU. Wir warten mal ab, wie es dort jetzt weitergehen wird. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich ein bisschen was dauern. Und wir hatten es ja schon mal mit 19 Teams und das wäre natürlich für die Liga alles andere als schön, weil dann hast du nochmal zwei Spiele mehr und auch gerade für die Teams in Europa, die im europäischen Geschäft sind, Robin, nochmal eine extra Belastung. Und das war ja auch beim letzten Mal, ich weiß gar nicht was, vor 4 Jahren, meine ich, 3 oder 4 Jahren, wo, ich glaube, Corona, da gab es keinen Absteiger und danach haben wir mit 19 Teams gespielt. Das fand ich damals schon wild.
Ja. Ja, das braucht keiner. So.
Nein.
Dementsprechend, wenn du mich fragst, fände ich es schön, wenn es zu einer Lösung kommt, die wo sich mal herausstellt, dass es irgendwie vielleicht klappt und Hamburg weitermachen kann. Weil ich finde, das, was sie auf die Beine gestellt haben in den letzten Jahren und wie sie sich wieder zurückgespielt haben und die Arbeit, die da geleistet wurde, die war gut. Und ich glaube nicht, dass hier jetzt irgendwie vorsätzlich irgendwie ja, gefuscht werden sollte oder bei der Lizenz ja, irgendwas dubios zur Sache ging. Sollte dem natürlich doch so sein, dann sind meine Worte Makulatur und der HSV hat es verdient, aber ich sehe es erstmal nicht so.
Ja. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten, wie es dort weitergehen wird. Wie gesagt, es kann wahrscheinlich noch ein bisschen was dauern, ist ja noch ein schwebendes Verfahren, also von daher werden da vielleicht auch noch in den nächsten Tagen und Wochen dann vielleicht noch ein bisschen mehr bekannt werden und dann schauen wir mal, wie dieses Thema ausgeht, was natürlich dann auch ja schon noch ein bisschen natürlich beobachtet werden muss, auch gerade bei Planung, weil natürlich jetzt bei einigen Teams natürlich jetzt die Planung für eine mögliche Zweitliga losgehen würde und das ist ja dann auch, da müsste ich ja wahrscheinlich zweigleisig planen, was natürlich auch nicht so ganz einfach ist, gerade wäre jetzt beim BHC der Fall, die ja jetzt gerade auf diesem 17. Platz stehen würden, der ja im Fall des Zwangsabstiegs für den HSV ja dann zum Klassenerhalt reichen würde, würde man dann entsprechend mal sehen, wie das funktioniert. Und das wäre für den BHC natürlich eine schwierige Herausforderung, weil sie natürlich gucken müssen, dass sie alle Spieler dann auch irgendwie mit den Verträgen natürlich entsprechend ausstatten, dass halt sowohl Gültigkeit für Erste und Zweite Liga halt hat. Wäre auch beim Trainer genau dasselbe mit Sicherheit, wenn sie sowieso schon bei der Mannschaft mit dabei ist, das weiß ich gar nicht so genau. Aber das ist natürlich auch gerade hinsichtlich der Planung von Spielplänen, Hallenbelegung und so weiter und so fort, alles andere als eine einfache Aufgabe, die dort auf den BHC warten würde. Und da möchte ich natürlich mit Sicherheit schnelle Klärung haben, ob das so schnell funktionieren wird. Wir werden es definitiv im Auge behalten. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause mal, kommen wir gleich zurück, spielen wir auch ein bisschen sportlich. Denn es gibt auch noch ein paar Entwicklungen der Bundesliga, über die wir reden müssen, aber dazu vielleicht mehr hier bei anderen im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, da wollen wir noch Blicke auf jeden Fall auch auf die Liga werfen, auf die Bundesliga der Männer jetzt bei unserem letzten Teil für heute. Und ja, natürlich uns auch mit den Teams beschäftigen, die in Europa tolle Leistungen gezeigt haben. Die Füchse, der THW Kiel und der SC Magdeburg. Robin, und bei allen drei jetzt zusammenfassen, die mussten alle drei ganz schön kämpfen. Am Ende haben sie alle drei gewonnen, aber das war alles andere als ein leichtes Stück Arbeit. Lass uns mal mit Lemgo anfangen, die eine tolle erste Halbzeit gespielt haben. Nur 11 Tore zugelassen gegen Magdeburg, hätte ich so nicht erwartet. Aber dann in der zweiten Halbzeit, finde ich, kassieren sie zu Beginn zu viele Zeitstrafen, sind dann mit 5 Toren zurück und dann fehlt einfach, glaube ich, die Kraft, um dagegen zu halten, weil auch keine Toteleistung mit dabei gewesen ist und dann war die Abwehr dann auch zu schwach, wenn du 23 Tore kassierst in der zweiten Halbzeit, das ist dann zu viel.
Ja, absolut, aber es ist halt, ne, Magdeburg kommt nach einem extrem schweren Spiel gegen Kielce dorthin und ist in der ersten Halbzeit einfach noch nicht, ja, auf der Betriebstemperatur, die man vielleicht gewohnt ist. Lemgo stellt eine total konzentrierte und saustarke Abwehr, dass Lemgo das gerade richtig gut kann, also gefühlten Beton anrühren, haben wir diese Saison schon mehrfach gesehen. So ist meiner Meinung nach die Stärke der Lemgoer. Aber der Tabellenplatz der Lemgoer spiegelt auch wieder, dass sie das meistens nicht über 60 Minuten so halten können, dass da auch dann ein bisschen die Konzentration schwindet. Und du hast es angesprochen, Magdeburg geht mit dem Rückstand in die Pause und wird die richtigen Worte finden und sagen, Jungs, ganz ehrlich, wir müssen jetzt einfach ein, zwei Gänge höher schalten. Das tun sie dann gerade am Anfang und dann rieselst diese 2-Minuten-Strafen. Damit ist das Thema gegessen so. Also dann nimmst du dich selber aus dem Spiel. Übersteht Lemgo die ersten 10 Minuten nach der Pause, sage ich, bleibt die Partie bis zum Ende richtig, richtig spannend und so wird es dann doch ein 6-Tore-Sieg für die Magdeburger. Und du hast gesagt, 23 Tore in der zweiten Halbzeit ist viel zu viel in eigener Halle. Vor allem nach der Vorstellung in der ersten Halbzeit mit dem Gegenpunkt. Das kann ja nicht sein, so eigentlich. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben nichts anderes erwartet von den Magdeburgern.
Ja, definitiv. Also was mir so ein bisschen aufgefallen war, dass sie sich so ein bisschen, also mein Eindruck jetzt auch nicht nur in dem Spiel, sondern auch in den Spielen zuvor, dass Magdeburg sich so ein bisschen schwerer tut, gerade so ein bisschen im gebundenen Spiel. Zumindest auch in der ersten Halbzeit, wo sie noch wirklich, weil sie ja viel 1-gegen-1 gehen und du merkst dann aber in den hinten raus dann immer mehr, dass dann auch gerade, wenn die Kräfte ein bisschen nachlassen, ne, wenn du schon ein bisschen im Anschlag bist, dass dann auch die Defensiven dann ein bisschen schwerer mittun. Aber das war auch schon etwas, was mir so ein bisschen aufgefallen ist bei Magdeburg. Aber ja, also Lemgo finde ich, dass sie es nicht gut machen. Auch Tim Sutton macht es ja nicht clever. Sie verzetteln sich dann mit den Schiedsrichtern und monieren dann die Zeitstrafen. Aber das ist ja teilweise einfach nicht gut gemacht. Sutton musste bei der letzten Zeitstrafe, darf er da nie reingehen in den Wurf. Der hat da nichts zu suchen, ist nicht mal sein Gegenspieler und kommt dann mit unglücklich an den Hals, glaube ich, oder irgendwie ins Gesicht. Ja, muss einmal wegbleiben. Dann kriegst du keine 2-Minuten-Strafe, dann kriegst du keine rote Karte und schwächst du mit deinem Team, die in der 20. Minute ohne dich auskommen mussten. Und auch Hudecheck mit dieser Schwalbe, die er da 2 Minuten für bekommen hat. Auch da kann man clever agieren. Da muss man, glaube ich, sowas nicht schinden. Aber ja, ich glaube, in der zweiten Halbzeit, da lief dann Defizit wieder zusammen. Da war auch dann viel alleine gelassen. Dazu diese Kompaktheit in der Abwehr gefehlt. Das fand ich dann ein bisschen schade. Man ist ja so ein bisschen Auflösungserscheinung gewesen. Deswegen war es dann am Ende so deutlich. Aber wie gesagt, zumindest die erste Halbzeit sollte auf jeden Fall Hoffnung machen. Und ich glaube auch, dass der TBV da schon noch auf gutem Weg ist. Wie gesagt, das Defensiv, da hat man auf jeden Fall schon einiges an guten Leistungen gesehen in diesem Jahr. Und wenn man das dann noch ein bisschen mehr schafft, über 60 Minuten, auch mit ein bisschen mehr Erfahrung, glaube ich, weil es auch viele junge Spieler noch mit dabei sind, dann ist da auf jeden Fall im nächsten Jahr ein bisschen was mehr möglich. Denn sie haben ja schon den einen oder anderen Großen auch gerade daheim durchaus ärgern können. Kiel hatten ja auch am Rande der Niederlage. Also von daher auf jeden Fall, glaube ich, wird das weiterhin unangenehm in der Führungskontakt-Arena für die Gästemannschaften. Lass uns auf den THW Kiel schauen und auch da, wie gesagt, 2 Gesichter. Ja, auch da, erste Halbzeit war nicht ganz so gut. Und vor allen Dingen halt Till Klimke, der richtig on fire war. Ende 15 Paradenquote von 35%. Ganz, ganz wichtiger Rückhalt für sein Team gewesen. Hat sich noch ein bisschen angelegt, kurz vor der Pause. Ich glaube, mit Valinius müsste es. Nee, mit Johansson hat sich angelegt gehabt, genau. Der hat noch ein bisschen ein paar Nettigkeiten ausgetauscht, muss dann nochmal getrennt werden. War mal ganz schön, so ein bisschen wie eine Rudelbildung da auch zu sehen, aber am Ende reicht es halt leider nicht für Wetzlar, hier Punkte mitzunehmen, obwohl sie es über 60 Minuten fast verdient gehabt hätten, Robin.
Ja, Wetzlar Kiel hat ja eine gewisse Historie gerade in Wetzlar, ne? Also wenn die Kieler, glaube ich, immer noch einer der wenigen Bundesligisten, wo Kiel über die letzten 10 Jahre, glaube ich, eine negative Bilanz hat, jetzt konnten sie mal wieder einen Sieg holen. Und du hast ihn gerade schon angesprochen, Erik Johansson, aber auch wieder Nikola Bielik. Beide wieder mit einer echt bärenstarken Leistung, meiner Meinung nach. Ich glaube, zusammen beide haben jeweils 6 Tore gemacht. Und Nikola Bielik bei 7 Versuchen, Johansson, glaube ich, bei 8 Versuchen. Stark. Einfach die beiden echt harmonieren besser zusammen wie in den Wochen zuvor, in den Monaten zuvor und kommen so langsam richtig ins Laufen und waren dann für mich auch irgendwie so ein bisschen Faktor natürlich in dem Spiel. Und finde ich stark, dass der THW das sieht, weil dass die abgekämpft waren, das glaube ich aber mal sowas von.
Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ich glaube, das war sowas, da warst du sowas, glaube ich, erstmal emotional leer nach diesem Erfolg. Deswegen, aber es spricht auch für den Charakter, dass sie es dann auch zumindest dann gedreht haben, dass sie sich zusammengerissen haben. Und ja, Johansson entwickelt sich für mich mehr und mehr zum Leader dieser Mannschaft. Das muss man einfach sagen. Woche für Woche wirklich tolle Leistung und einer der ganz wenigen in Kiel, die wirklich über die Saison gesehen zumeist wirklich gute Leistung gezeigt haben. Ich weiß nicht, wie es du siehst, Robin, aber zumindest er ist für mich derjenige, wo ich sagen würde, okay, der hat halbwegs die ganze Saison über auf Normalniveau gespielt, wenn nicht sogar oben drüber.
Absolut, absolut. Also der hat sich vor allen Dingen, Regionsson hat sich vor allen Dingen meiner Meinung nach auch richtig gut weiterentwickelt im Laufe dieser Saison. Also er ist an der schlechten Phase des THW Kiel, die sie zweifelsohne 2-3 Mal hatten, diese Saison gewachsen und hat sich da rausgeziehen können, hat Führungs Qualitäten bewiesen, gelernt, eine Mannschaft mitzuziehen und ich glaube, dass ihn diese Saison sehr weit voranbringt und der THW Kiel mit ihm noch extrem viel Spaß haben in den nächsten Jahren und es freut mich für ihn, weil es ist halt so ein richtiger, kommt mir doch mal an, wie der hochsteigt und was der für einen im Arm hat. Sorry, aber also das ist ja einer der Top-3-Steine-Schmeißer in der Bundesliga. Das finde ich sogar weltweit da auf halb links, also was der für einen Zug im Arm hat, da kommt ja fast schon an Eloin Kondi dran.
Ja, das stimmt. Ja. Dann lass uns noch auf jeden Fall auf die Füchse zu sprechen kommen. Auch da harter Kampf gegen Gummersbach. Am Ende gewinnen sie 29-26. War schon, fand ich, ganz so einfach, aber da hat es dann auch Hans Lindberg mit einer überragenden Quote, 8 von 8 aus dem Feld, oder 8 von 8 von 7 Meter, so ist es gewesen. Ja. Nur einen einzigen Fehlwurf dann gehabt, ich glaube kurz vor Schluss war das ein Leger, meine ich. Und dann natürlich aber wieder Matthias Gitzel, der jetzt zumindest den Rekord von Kyun Shin-yeon eingestellt hat mit den meisten Feldtoren in einer Bundesliga-Saison und kann sich jetzt noch bei den ausstehenden 3 Spielen dann endgültig die Krone aufsetzen. Ja, was soll man sagen? Es war ganz, ganz wichtig, gerade mit Blick auf die Champions League, dass man diesen Sieg sich holt, weil sonst wären es nur 2 Punkte Abstand gewesen auf die Flensburger. Das wäre noch mal richtig, glaube ich, heiß geworden. So, glaube ich, sind sie fast sicher Zweiter.
Ja, also ich lehne mich erstmal weit aus dem Fenster und sage, Matthias Gitzel bricht diesen Rekord und wirft noch ein Tor.
Glaube ich auch.
Das wird nicht so das Problem werden. Ja, für Matthias Gitzels Verhältnisse natürlich eine miserable Quote. Weil es wird ihm, glaube ich, mit 53%, ja. Aber es wird ihm, glaube ich, relativ egal sein, wenn er dann noch sieben macht. Dabei hat er natürlich auch wieder seine 4 Assists, 2 Steals, so. Die ganzen Dinger darfst du, die Statistiken, finde ich, darf man bei ihm nicht außer Acht lassen, ne? Weil er ist ja auch dann echt aufmerksamer Abwehrspieler und zieht die Räume und legt den Ball dann ja auch noch großartig ab. Also, das ist einfach bockstark. Und wir haben uns jetzt diese 3 Matches angeguckt, ne? Wir haben uns jetzt angeschaut Kiel, Kiel, Magdeburg und jetzt Berlin. Und die Berliner hatten für mich das mit Abstand schwierigste Spiel nach dieser echt zermürbenden Europa League internationalen Woche, sage ich mal. Und Gummersbach ist der schwerste Gegner, wenn wir einfach allein schon auf die Tabelle gucken und von der Qualität her. Und da muss ich sagen, das haben die Berliner stark gemacht. Hatten natürlich auch einen Tag bzw. 2 Tage mehr Erholungszeit. Aber das Spiel dann zu ziehen mit dem Wissen, es geht hier darum, dass wir hier noch die Champions League Quali so gut wie sicher machen, da war es eine starke Vorstellung. Und Hans Lindberg, ich bin mal gespannt, was die Füchse machen zur nächsten Saison. Weil wenn wir uns die Statistiken angucken, gerade vom 7-Meter-Strich, aber auch was die Overall-Tore angeht, da müssen sie einen adäquaten Ersatz für Lindberg finden oder halt nochmal ein Jahr verlängern.
Ja, gerade weil ja Walter Krinz sich ja wieder schwer verletzt hat, ja, ne? Genau. Mit dem Kreuzbandriss. Es tut mir echt leid für den Mann, das ist echt bitter, jetzt innerhalb so kürzester Zeit, also gerade zurückgekommen vom Kreuzbandriss, jetzt wieder sich einen Kreuzbandriss zugezogen, er war ja dann nur bei Potsdam zwar, aber trotzdem, das ist enorm, enorm bitter und ich glaube, mit Ziel auch noch was gemacht werden, weil Lindberg hat ja schon unterschrieben, geht ja zurück in die dänische Heimat, ja. Also von daher ist es ja eigentlich nicht mehr möglich, dass er dann noch für ein Jahr länger macht. Vielleicht ruft man wieder Robert Weber an, keine Ahnung, hat er schon mal ausgeholfen, wäre vielleicht noch eine Option, aber da müssen wir auf jeden Fall was tun, weil du brauchst eine verlässliche Option. Natürlich, klar, du hast den jungen Mann aus den Färöerinseln, Hakon Westafteigum, der ja auch schon seinen Ansatz gezeigt hat, ob er das dann natürlich in dem Sinne natürlich ausfüllen kann, wie es an Lilsberg gemacht hat, wird man natürlich sehen, aber wäre wahrscheinlich die erste Option und dann müsste man mal gucken, ob dann halt das Vertrauen in die Jugend gesetzt wird, was auch ein gewisses Risiko bringt, das darf man auch nicht vergessen, oder ob sich ja wirklich einen Erfahrenen holen, um da auch dann für den Fall der Fälle abgesichert zu sein, denn man hat ja auch gewisse Ambitionen und ob das dann reicht, dann auch nur auf die Jugend dann zu setzen, auf der Position, wage ich zu bezweifeln, auch wenn ich das gut finden würde, klar, aber da musst du auch schon noch, glaube ich, nochmal eine Schippe drauflegen, glaube ich, einfach, weil einfach dieses super große Rechtsaußentalent jetzt bei den Füchsen jetzt auch nicht da bereitsteht, der da sofort einspringen könnte. Und ja, Rom, lass uns mal auf jeden Fall den Blick in den Keller werfen, denn auch da gab es ja die beiden Teams, die ja noch gerade das wohl unter sich ausmachen werden, diesen 17. Platz. Bergischer HC und HC Erlangen, die haben ja auch beide gespielt. Erlangen holt überraschend Punkt gegen Melsung, die komplett von der Rolle gewesen sind. Schlechte erste Halbzeit lang mit 5 zurück zur Pause, während der BHC mit 2 in Hamburg verloren hat, somit in der Abstand jetzt auf 3 Punkte bei 3 ausstehenden Spielen. Der BHC, klar, natürlich, wir wissen nicht, was mit dem HSV passiert, aber wenn sie es aus eigener Kraft schaffen wollen, da dürfen sie jetzt nichts mehr verlieren eigentlich.
Ja, definitiv nicht, aber sowohl Erlangen als auch der BHC, aber beide haben mit 6 geführt in ihren jeweiligen Partien. Und sorry, aber wenn du Do-or-Die-Spiele hast gegen den Abstieg aus der Bundesliga, dann kannst du nicht 6 Tore-Führungen verspielen. Das geht nicht. Das geht allein nicht über die Einstellung, über den Kampf, über die Emotionen, musst du diese Führungen ins Ziel bringen. Und das verstehe ich einfach nicht. Also der HSV konnte das Ding drehen und dass Melsung einen Punkt geholt hat, ist ja auch echt schmeichelhaft. Also die sind ja auch da richtig krass zurückgekommen. Also ich verstehe es nicht.
Bin ich bei dir. Also
Und dann weiß ich nicht, dieser Punktgewinn für Erlangen ist natürlich krass Gold wert, weil es jetzt 3 Punkte sind und eben nicht mehr diese 2 Punkte. So dass der BHC wirklich komplett zum Siegen verdammt ist.
Ja, ist so. Und es wird brutal interessant jetzt auf jeden Fall. Dieser Punkt kann wirklich Gold wert sein, aber ich bin bei dir. Also beide dürfen dieses nicht mehr so hergehen. Gerade der BHC, auch weil auch der HSV ja auch angenockt war, darf man auch nicht vergessen. Ne? Der hat am Sonntag davor mit 9 Toren in Stuttgart verloren und da musst du halt diese Unsicherheit ausnutzen deines Gegners. Da musst du dann halt so konsequent halt sein und sagen, okay, hey, vielleicht haben wir auch nicht das beste Selbstvertrauen gerade, auch wenn sie natürlich gewonnen hatten gegen Baling, aber das musst du einfach zu deinem Vorteil nutzen. Und wenn du die Führung hast, darfst du so halt so nicht abgehen. 14 technische Fehler sind einfach zu viel in so einem wichtigen Spiel. Und dann muss man sich am Ende halt auch nicht wundern, wenn es dann halt dann zum Abstieg reichen sollte, sofern es dann den sportlichen Abstieg gibt, weil jetzt natürlich mit den anstehenden Spielen, das wird alles andere als einfach für den BHC, aber das Spiel darfst du nicht abgeben. Also du musst mindestens einen Punkt mitnehmen. So, also du darfst doch diese Partie auf gar keinen Fall verlieren. Aber ich glaube, da sieht man auch einfach, dass dann auch einfach vielleicht einfach Qualität in dem Kader fehlt beim BHC.
Ja, definitiv. Also da geht's dann, ja, da kann die Planung dann losgehen. Ich habe die letzten 3 Wochen allerdings jede Folge Ansagen gemacht und alle 3 Wochen sind die in die Hose gegangen. Deswegen halte ich mich mal heute zurück ein bisschen. Und sag nur eine Sache, Eisenach ist durch, weil das war eine geisteskrank gute Vorstellung, in Balingen mit 13 zu gewinnen. Und
ja.
Die können Abstiegskampf und wollen das und haben da Bock drauf. Und für mich ist Eisenach durch.
Ja, ich finde auch irgendwie, dass Marco Grigic irgendwie, nachdem er die Nominierung für die Nationalmannschaft bekommen hat, irgendwie nochmal einen Schub draufgelegt hat. Wieder 7 von 8. Brutale Quote. Auch Manuel 10, der 11 von 15, ey, das ist für den, das ist das ja wie 100% so gefühlt.
Ja, vor allen Dingen 10 von 12 aus dem Feld, ne?
Ja.
Da ist nur ein 7-Meter-Tor dabei, das ist richtig, richtig stark. Also die Quote ist normalerweise ganz, ganz anders. Hat sich damit jetzt auch extrem nah, glaube ich, auf 2 oder 3 Tore an Matthias Gitzel in der Torschützenliste herangepirscht. Das wird auch noch ein spannender Zweikampf, meiner Meinung nach, der sich da die Torjägerkanone holt.
Ja, sind 3 Tore, hab ich gerade geschaut. Ja. Das wird auf jeden Fall auch noch spannend zu beobachten sein. Ja, wobei natürlich die Quoten natürlich deutlich unterschiedlicher sind. Also das ist Wurfquotenunterschied ist 13%. Ja. aber ja, auf jeden Fall. Also es ist brutal, es macht spannend, es ist auf jeden Fall es macht einfach Spaß, gerade Handball zu schauen, dem Handball zu verfolgen, weil einfach so viel abgeht. Und deswegen sollte auf jeden Fall unser Podcast hier weiter folgen, denn das wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen weiter knallen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Jetzt erstmal als Nationalmannschaftspause können wir mal vielleicht so ein bisschen durchatmen, auch wenn es da natürlich auch schon wieder den ein oder anderen krankheitsbedingten Wechsel gegeben hat beim Nationalteam. Aber ich denke, das Spiel gegen Schweden ist auf jeden Fall nochmal wichtig, dass ich vielleicht auch einige Spieler zeigen können, jetzt mal vor Olympia, wegen einer möglichen Nominierung. Dann schauen wir mal, ja, wie es dann ausgehen wird. Die deutsche Mannschaft werden wir natürlich nächste Woche drüber schauen. Bis dahin dürft ihr uns auf jeden Fall folgen bei den Social Media Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anno findet ihr uns dort jeweils. Und ansonsten natürlich auch gerne Rezensionen schreiben. Bei Spotify und iTunes habt ihr die Möglichkeiten, uns auch 5 Sterne zu geben. Gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf im Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de.